Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, herzlich willkommen. Massimo Maio ist hier. Wie zeigt man diese Welt, wie sie ist, ohne dass sie einen gleich fertig macht? Es gibt seit 35 Jahren dieses bewährte Rezept hier. Ja, die Musik beginnt und wir tauchen ein in diese ganz normale, furchtbare, ungerechte, aber auch liebenswürdige, lustige Welt der Simpsons. Wenn ich diese Musik höre, dann muss ich da immer so an meine Kindheit in den 90ern denken. Andere denken vielleicht an die Nullerjahre, andere vielleicht sogar an das Ende der 80er Jahre. Die Simpsons gibt es jetzt seit unglaublichen 35 Jahren. In diesem Jahr ist Jubiläum. Auch der Erfinder Matt Groening feiert seinen 70. Geburtstag. Und es ist ein guter Zeitpunkt, um mal zurückzuschauen und vielleicht auch mal ein paar Dinge über die Simpsons zu erfahren, die wir bisher noch nicht gewusst haben. Im Dortmunder U ist eine ziemlich große Simpsons-Ausstellung zu sehen. Die heißt Die Simpsons, gelber wird's nicht. Und die ist gemacht von Alexander Braun, Künstler, Kunsthistoriker, Comickenner. Und mit dem bin ich jetzt verbunden. Herzlich willkommen, Herr Braun.
Hallo, Herr Maio. Ich muss hier aber gleich berichtigen, es ist nicht im Dortmunder U, sondern im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund.
Ah ja, okay, das ist gut.
Wir gehören zwar administrativ zum U, aber
ja.
Wir haben unseren eigenen Bereich genau direkt gegenüber vom Bahnhof. Aber wenn man in Dortmund aus dem Bahnhof kommt, ist rechts das Deutsche Fußballmuseum und links sind wir.
Okay,
absolut. Das, gute Nachbarschaft.
Gut ist ganz genau zu wissen. Sie genau. Befassen sich ja schon seit Jahren mit den Simpsons und haben jetzt eben diese große Ausstellung gemacht, auch mit einem sehr umfassenden Katalog, den ich mir anschauen konnte. Die Ausstellung habe ich noch nicht gesehen, die geht ja erst am Wochenende los. Aber der Katalog zeigt, wie viel Sie sich mit den Simpsons befasst haben, wie viel Sie wissen. Was macht denn die Simpsons für Sie zu so einem großen, wichtigen Phänomen, dass Sie sich so ausgiebig damit befassen?
Ja, ich habe mich jetzt, ich mache ja viele Ausstellungen. Das heißt, ich bin mit den Simpsons groß geworden in den 90ern. Also ich habe sie schätzen gelernt als Publikum, also als Zuschauer, ein bisschen auch als Fan. Also ich fand es schon sehr großartig, hat riesen Spaß gemacht. Dass ich mich jetzt aber so intensiver eingearbeitet habe, ist jetzt eigentlich für die Ausstellung entstanden. Und es hat aber nochmal den Eindruck vertieft, dass die Simpsons wirklich etwas ganz Ungewöhnliches sind. Nicht nur wegen der vielen Rekorde, weil sie haben ja wirklich alle anderen Medienformate der westlichen Welt hinter sich gelassen. Also die längste Animationsserie zur Primetime war die Familie Feuerstein. Die ist 1966 geendet, nach 6 Jahren, also Laufzeit 6 Jahre. Sowas wie die Waltons, Laufzeit 9 Jahre. Die großen Sitcoms der letzten Jahre, Friends oder Big Bang Theory. Friends hatte 10 Jahre, Big Bang Theory 12 Jahre. Und die Serie, die den Rekord der am längsten laufenden Serie mit den meisten Folgen hielt, war Rauchende Colts. Rauchende Colts gab es tatsächlich 20 Jahre lang. Die haben das Fernsehen von der Schwarz-Weiß-Epoche ins Farbfernsehen geführt. Ja, und wenn wir jetzt sehen, 35 Jahre die Simpsons, also was das für ein wahnsinniger Abstand ist zu allem anderen und dass da mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Generationen, unterschiedliche Generationen mit groß geworden sind und es immer noch so erfolgreich ist, dass es bei ProSieben in der Primetime läuft, also selbst bei uns in Deutschland, das ist schon sehr faszinierend und da lohnt es sich auch genauer hinzugucken, wo die Gründe dafür liegen könnten.
Das ist ein totales Phänomen und ein Grund, also ich habe ja auch das Gefühl, ich kenne eigentlich kaum jemanden, der sagen würde, nee, Simpsons finde ich richtig doof, gucke ich nicht. So das Gefühl, irgendwie alle haben zumindest mal eine Weile irgendwie Simpsons geguckt. Selbst Markus Söder, der hat ja jetzt noch vor ein paar Jahren, ist gar nicht so lange her, hat er sich auch als Homer Simpsons verkleidet, also so eine riesige Anschlussfähigkeit auch. Was haben Sie denn für eine Erklärung? Wieso ist das so anschlussfähig?
Also wie häufig in der Kultur ist es vielen glücklichen Zufällen zu verdanken. Also wenn wir in die Mitte der 80er Jahre zurückgehen, wurde dieser neue Fernsehsender Fox gegründet. Rupert Murdoch, dieser Medienzar aus Australien, expandierte auf den amerikanischen Markt, kaufte Anteile an den Studios 20th Century Fox und hatte den Plan, ein viertes Network aufzubauen, was vergleichbar ist wie die Medienlandschaft in Deutschland, wo es nur ARD und ZDF gab und dann kommt RTL und sagt, wir wollen ein zusätzlicher großer Player werden. Also nicht irgendein Nischenprodukt oder Kabelfernsehen oder sonst was, sondern ich will ein richtig großer, in den ganzen USA konsumierter Fernsehsender werden, neben den 3 damals etablierten ABC, CBS und NBC. Und dafür braucht man ja erstmal ein Programm. Also ganz viel Geld, man braucht sehr, sehr viel Geld. Und man braucht ein Programm. Und bei der Programmerstellung half ihm James L. Brooks, eine damals wirklich, also bis heute Hollywood-Größe, der gerade wenige Jahre vorher mit Oscars überhäuft wurde für diesen Film Zeit der Zärtlichkeit mit Shirley MacLaine und Jack Nicholson. Also ein Hollywood, gestandener Hollywood-Regisseur, der mit seiner Produktionsfirma gesagt hat, okay, ich helfe diesem neuen Fernsehsender in Amerika auf die Füße und denk mir Programme aus. Ein Programm, was er sich nicht ausgedacht hat, was aber für Fox parallel entstanden ist, ist diese schrecklich nette Familie, wenn Sie sich erinnern, dieser Schuhverkäufer Al Bundy. Also auch etwas sehr Rotziges, Unkonventionelles für die damaligen Verhältnisse, die damals bestgesehenen, am meisten gesehenen Sitcoms waren die Bill Cosby Show, also diese schwarze Familie, großbürgerlich und witzig, aber jetzt nicht übertrieben innovativ. Und die Golden Girls, also diese Mumien-WG.
Ja, und dann eben auch die Simpsons, die da liefen. Und dann kamen die
Simpsons, genau. Und die Simpsons wurden etabliert in der Tracy Ullman Show, also eigentlich so einer Sketch-Show. Und James L. Brooks war ein großer Freund von Matt Groening's sehr respektlosen, depressiven Cartoons Life in Hell. Also Matt Groening war eigentlich ein No-Name, der sich im alternativen Kulturumfeld Los Angeles über die Runden schlug mit Jobs in Copyshops und in Plattenläden und nebenher über sein depressives Leben in dieser schrecklichen Stadt eben Cartoons zeichnete, die so im Underground-Punk, Post-Punk-Milieu, langsam Grunge kam so langsam in der Musikwelt an, wurde das rezipiert. Und James L. Brooks fand das toll und sagte, machen wir doch da mal Clips raus. Mhm. Also so 1-Minuten-Einspieler für diese Tracy Ullman Show. Und Matt Groening ist halt immer schon so ein enfant terrible gewesen. Der saß dann also irgendwann vor diesem Termin mit Fox-Leuten und mit James L. Brooks und dachte sich, oh, wenn ich jetzt meine Figuren preisgebe, dann muss ich auch meine Rechte abgeben und dann reden da andere Leute rein, das will ich eigentlich gar nicht. Und in diesen 10 Minuten, wo er auf seinen Termin wartete, krakelte er also auf den Block neue Figuren und das waren die Simpsons.
Okay.
Also er wollte seine eigentlichen Figuren für sich behalten und dachte sich ganz schnell neuer aus.
Und das waren dann diese Simpsons, wie wir sie heute kennen, das war sozusagen der Anfang. Man merkt, wie unglaublich viel sie wissen, wie sehr sie sich da eingearbeitet haben. Ich habe mich gefragt, der Erfolg der Simpsons, was ich sehr spannend fand, als ich den Katalog jetzt gelesen habe von Ihnen, also wie genau Sie beschreiben, wie da produziert wird, wie so eine Simpsons-Folge entsteht, wie viele Menschen daran beteiligt sind, wie so ein Skript von einem Team zum anderen gegeben wird und dann das nächste Team nochmal frisch drüber schaut und nochmal frisch drüber schaut, dass zuerst der Ton aufgenommen wird und dann erst die Animation kommt, dass es also 9 Monate dauert. Ist es was Besonderes? Gehört es auch zum Erfolg der Simpsons, diese besondere Herangehensweise, diese Produktion der Simpsons?
Nein, das A und O ist immer das Drehbuch. Also man braucht unglaublich gute Drehbuchautoren, sonst ist es am Ende nicht witzig. Also nur mit der Optik allein schaffen wir keine Aufmerksamkeit. Also die Gags kommen von den Autoren. Und die Simpsons haben halt sehr viele, sehr gute Autoren damals gehabt. Und zwar sehr junge Autoren. Die waren alle so Anfang der 20er Jahre. Alle hochgebildet. Wir haben also ganz viele Autoren, die in Harvard studiert haben. Ken Keeler hatte einen Doktor der angewandten Mathematik. Jeff Westbrook war Doktor der Informatik. Der Bruder von Bob Odenkirk, den wir kennen als Schauspieler in Better Call Saul, hatte einen Doktor in anorganischer Chemie. Also das waren sehr kluge Leute, die aber quasi, ich sage das immer so flapsig, mit Star Trek sozialisiert wurden. Ja? Also wir haben kluge Köpfe, die dann natürlich auch noch diesen Mutterwitz brauchen, diese Portion Humor, die man hat oder die man nicht hat, das kann man nicht lernen. Und die sind alle ja am Anfang irgendeiner Karriere, die haben irgendwas studiert, wollen aber eigentlich was Lustiges oder Freches machen und sitzen da jetzt plötzlich als junge Drehbuchautoren und haben nichts zu verlieren bei einem Fernsehsender, der nichts zu verlieren hat, weil er noch gar nichts hat. Ja, also die Simpsons, wenn heute immer so viel gesagt wird, warum sind die Simpsons jetzt gerade bei Fox, so ein erzkonservativer Sender? Ja, die anderen drei amerikanischen Sender hätten 1987 nie so etwas realisiert wie die Simpsons. Ist völlig unmöglich, war jenseits aller Vorstellungskraft. Also diese Mischung aus ein neuer Fernsehsender, der nichts zu verlieren hat, die junge Autoren, die nichts zu verlieren haben, die alle nicht wissen, wie Animation geht. Dafür hat man sich dann halt ein Studio genommen, die das können. Flintstones, 1966 geendet, also 20 Jahre lang hat es in Amerika keine Animationsserie für Erwachsene gegeben. Und dann sitzen die zusammen und sagen, wir machen nicht das, was im Fernsehen gerade stattfindet, sondern wir machen das, was wir gerne sehen würden. Wir sind völlig frei. Ja. Und noch als i-Tüpfelchen, der James L. Brooks, dieser gestandene Produzent, war dann so geschickt und hat mit Fox einen Vertrag gemacht. Und das ist bis heute also verwunderlich, dass die zugestimmt haben, da die Großkopf hatten, der ihnen absolute künstlerische Freiheit gewährt. Die Fox-Leute sind bis heute, ist ihnen nicht gestattet, irgendein Drehbuch vorher zu lesen, einen Fuß in die Studios zu setzen, einen Fuß in irgendwie eine Drehbuchkonferenz zu setzen. Sie sind völlig raus. Das heißt, die machen tatsächlich kreativ, was immer sie wollen.
Also Freiheit auch als großes Erfolgsrezept, um eben auch auf diese Ideen zu kommen, die dann oft so zünden und die manchmal ja richtig legendär werden, die dann zu Meme werden, wie zum Beispiel in dieser einen Folge, als die Simpsons schon im Jahr 2000 quasi vorhergesehen haben, dass Donald Trump mal Präsident werden wird. Lisa Simpson träumte davon, Präsidentin zu sein und kämpft mit den negativen Nachwirkungen ihres Vorgängers Donald Trump.
As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten?
We're broke.
Ja, die USA ist pleite nach Trump, so haben es die Simpsons im Jahr 2000 erzählt. Damals ein Gag, Donald Trump als Präsident, auf sowas muss man erstmal kommen. Nach der Wahl von Donald Trump war diese Szene dann natürlich legendär. Herr Braun, wie sehen Sie das? Das heißt ja immer wieder, die Simpsons sind dann prophetisch. Würden Sie das als Prophezeiung bezeichnen oder wieso wussten das die Simpsons schon im Jahr 2000, dass Donald Trump Präsident werden wird?
Ja, also Prophezeiungen würde ich das nicht nennen. Also die Simpsons machen, sage ich jetzt mal, 1000 Gags über unsere verrückte Gegenwart und drei davon realisieren sich, wie zum Beispiel, also dass Trump Präsident werden würde, der hat ja damals noch nicht mal kandidiert. Das war in völlig unbegreiflicher Ferne. Also man nimmt den denkbar absurdesten Witz, den man überhaupt finden kann, und wird dann von der Realität überholt. Müssen wir uns fragen, was mit unserer Realität nicht stimmt.
Ja,
Und wenn wir jetzt sagen, 35 Jahre Simpsons, sie haben eben Trump nicht verhindert, ne? Also obwohl es ja eine Serie ist, die sehr anarchisch ist, die sehr liberal ist, die sehr früh schwule Protagonisten hatte, in der die Figuren eigentlich alles machen, was heute im Fernsehen oder in den Medien komplett verboten ist. Die schmeißen ja Müll aus dem Fenster, die Zwillingsschwestern von Marge rauchen Kette, es wird getrunken, das Atomkraftwerk leitet sein Kühlwasser in den See. Also die Simpsons machen das Gegenteil von all dem, was wir heute als politisch korrekte Gegenwart betrachten würden. Und ich glaube, das ist dann eben auch ein Schlüssel des Erfolgs, dass die Leute nicht immer gemaßregelt werden wollen. Sie wollen in dem Fall dann auch noch humoristisch über sich selber lachen können, weil wir natürlich unsere Gegenwart darin erkennen. Wir erkennen ja Umweltzerstörung und die Probleme. Und das ist vielleicht auch die Keimzelle, die von Matt Groening ausgeht, dass der Autoritäten nie anerkannt hat. Also Matt Groening ist immer dieses enfant terrible, dieses unartige Kind geblieben. Und immer wenn die Simpsons, die er ja weder selber gezeichnet noch hat er die Drehbücher alleine geschrieben, es ist immer ein Kollektivprodukt gewesen. Aber Matt Groening war immer dabei und immer wenn es drohte, zu stromlinienförmig oder zu brav zu werden, dann hat er interveniert.
Und gleichzeitig wird er jetzt 70, ne? Das ist ja auch Teil des Jubiläums. Und dann könnte man ja denken, ja, weiß nicht, wie zeitgemäß ist das noch? Wie frisch ist das alles noch? Ich kenne ja ehrlich gesagt vor allem die älteren Simpsons-Sachen und ich kann mir vorstellen, es gibt viele Leute, die Simpsons eher vielleicht aus den 90ern und Nullerjahren kennen. Wie hat sich das denn verändert, diese Simpsons-Welt? Wie ist die jetzt gerade aktuell? Ist es noch politischer geworden, weil die Gesellschaft noch politischer, polarisierter geworden ist oder ist sie noch zynischer und weniger politisch geworden? Wie sieht Springfield heute aus?
Ja, das Fandom sagt, die 90er Jahre sind die goldenen Jahre gewesen und danach ist es immer schlechter geworden. Das kann ich so nicht unterstreichen. Es sind Wellenbewegungen. Es gibt immer wieder ganz herausragende Folgen. Ich würde zum Beispiel sagen, diese berühmten Couch-Gags, also dieser Gag mit der Couch am Ende des Vorspanns, ist immer besser geworden. Also diese Couch-Gags haben sich ja quasi zu einem Projektraum innerhalb der Serie entwickelt, wo Gastkünstler oder Künstlerinnen eingeladen werden, die in ihrem eigenen Animationsstil zum Teil diesen Couch-Gag machen. Haben wir auch Beispiele in der Ausstellung, Originale von Bill Plimpton im Buntstift gezeichnet, also einer der legendärsten Animationskünstler, die aber so das breite Publikum nicht kennt, der alle seine Animationsfilme von Hand alleine zeichnet und mit Buntstift, was bei Animationen eigentlich sich verbietet, weil man dann so ein vibrierendes Bild kriegt, weil die Buntstiftstriche ja nicht immer an der gleichen Stelle sind von Frame zu Frame. Also in dem Bereich der Couch-Gags sind die Simpsons immer besser geworden. Ist großartig. Wir zeigen alle hintereinander weg. Dann hat man 2 Stunden nur Couch-Gags, wenn man alle aneinander reiht. Ja, also es gibt viele Sachen, wenn ich jetzt so eine normale Folge, ich habe gestern mal wieder eine gesehen, die sehr skurril war, da hatten wir jetzt drauf gewartet, weil wir nicht wussten, wann die in Deutschland ausgestrahlt wird. Es gibt tatsächlich eine Simpsons-Folge, die Medien, die Lokalmedien hatten das vor einem halben Jahr schon mal berichtet, als die Folge in Amerika lief, wo Dortmund erwähnt wird.
Ja, ja das, also, die ist dann wahrscheinlich auch zu sehen in ihrer Ausstellung, kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht können Sie uns da nochmal mit hinnehmen, noch kurz in die Ausstellung und uns noch einmal sagen, weil also wir merken, es gibt unheimlich viel, was zu den Simpsons zu sagen ist, unheimlich viel, was sie recherchiert haben. Was ist denn zu sehen? Sind da Bezeichnungen zu sehen? Sind da Texte zu sehen? Wie läuft diese Ausstellung?
Also wir zeigen nur Originalmaterial. Wir zeigen die Originaldrehbücher in der Vitrine der allerersten Staffel. Wir zeigen die Originalentwürfe, wie sie in Amerika gezeichnet wurden, bevor sie dann nach Südkorea gegangen sind, wo die Folien, also das, was dann die farbige Folie ist, die abfotografiert wurde, die ist immer in Südkorea gemacht worden wegen dem großen Arbeitsaufwand, weil für jede Folge Simpsons mussten 24.000 Folien gezeichnet werden, um die dann abzufotografieren. Also das verstehen wir auch als unseren Bildungsauftrag. Ja, also Simpsons-Fans, die schon Fans sind, die zu uns kommen, werden tolles Originalmaterial sehen, was sie vermutlich noch nie gesehen haben. Wir wollen aber auch diesem Bildungsauftrag gerecht werden und immer wieder Respekt für diese Unterhaltungskunstformen einfordern oder da einfach diesen Aha-Effekt vergrößern, indem wir zeigen, wie Animation entsteht. Also die Arbeitsschritte vom Drehbuch zum Storyboard bis zu den Bleistiftzeichnungen und dann schließlich den Folien. Plus sehr exotisches Merchandise. Man muss jetzt nicht gerade vielleicht so die Figuren, die es bei Burger King oder so gab, in die Vitrine stellen, aber es gibt halt sehr exotisches aus Mexiko. 2 Brüder, die Homer Simpson in Kunstharz gießen, wie er quasi durch die Popkultur meandert. Also Homer Simpson als Darth Vader, Homer Simpson als Indiana Jones und.
Okay.
Also wir haben uns angestrengt, ein buntes Füllhorn an gelben Attraktionen.
Und ich kann sagen, man kann sehr viel mitnehmen, zumindest vom Katalog schon, was ich jetzt gelernt habe über die Herstellung einer guten Animationsserie. Da steckt einiges drin. In dieser Simpsons-Ausstellung heißt Die Simpsons, gelber wird's nicht, ist zu sehen im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Ab Freitag, ab dem 22.03. läuft er dann ein gutes halbes Jahr bis Ende Oktober, kuratiert von dem Künstler, Kunsthistoriker Alexander Braun, der eben auch diesen Katalog zu dieser Ausstellung gemacht hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Braun, und alles Gute für die Ausstellung.
Ich habe auch zu denken. Vielen Dank. Schönen Tag Ihnen.
Die Simpsons hier im Kompressor-Podcast. Uns gibt es jeden Werktag mit neuen Folgen aus der Welt der Popkultur.